Ja, wer am 29.07. da gewesen war, der hat den Teil, den Jonathan gerade gelesen hatte, schon gehört in meiner Predigt damals. Und jetzt möchte ich jetzt an dieser Stelle fortsetzen und den Rest der Geschichte kurz mit euch durchgehen und behandeln. Nun, Jesus hat ja dieses Wunder, und ich alle kennen ja die Geschichte, getan. Und er hat überhaupt Wunder getan mit einem ganz speziellen Ziel. Nicht wie heutzutage die Magier oder sonstige Zauberer Dinge tun, die für uns unerklärlich sind. Und das fasziniert ja die Leute wirklich, das zu sehen. Und boah, das kann man nicht nachvollziehen und dass ein Mensch so etwas tun kann. Und diese Menschen tun das in einer Show groß, verdienen damit ihr Geld und haben damit Ansehen. Jesus hingegen tat die Wunder aus einem ganz anderen Grund. Er wollte nämlich den Menschen klar machen, dass er der Messias ist, dass er nicht nur Mensch ist, sondern dass er auch Gott ist. Und diese Wunder, die er tat, sind Dinge, die nur ein Gott und die nur Gott tun kann und der Messias tun kann. Und auch aus diesem Ziel heraus, damit die Juden glauben, dass er der Messias ist, tat er dieses Wunder. Nun, ich setze jetzt fort, da wo Jonathan gerade aufgehört hat, mit den Versen 21 und 22. Lese ich mal. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird er geben. Nun, Martha kommt jetzt raus. Jesus war ja noch nicht in den Ort gekommen. Jesus war noch vor dem Ort Bethanien. Und jetzt hat Martha das irgendwie erfahren und kommt jetzt raus dort zu Jesus und trifft ihn dort. Offenbar waren sie auch alleine. Weiß nicht, wo die Jünger gerade in dem Moment waren. Vielleicht standen sie auch dabei, das lesen wir hier nicht. Und Martha sagt Jesus hier: Wärest du hier gewesen? Sie wusste wohl, so oft Jesus irgendwo mit Kranken zu tun hatte, Lahme, wo er da war, er hat gesund gemacht. Das wusste sie, das konnte er. Und sie war sich auch absolut sicher, wäre Jesus rechtzeitig da gewesen, als ihr Bruder noch gelebt hat, hätte er ihn unbedingt gesund gemacht. Aber jetzt schwang so ein bisschen ein Vorwurf mit: Ist es zu spät? Er ist gestorben, er ist bereits gestorben. Martha hatte einen Glauben, der bis dahin reichte, was sie aus ihrer Erfahrung wusste. Aber sie glaubte noch nicht, dass Jesus wirklich jetzt auch noch etwas tun konnte. Viele Ausleger meinen hier sogar, dass Martha geglaubt hat, also ich lese noch den Vers 23 und 24 kurz, und dort heißt es, Jesus gibt Antwort, Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Und manche Ausleger eben meinen hier, dass Martha noch nicht geglaubt hat, dass Jesus wirklich der Messias ist, sondern dass sie an dieser Stelle noch glaubte, dass Jesus ein Prophet ist, so wie ähnlich wie Elia, der von Gott etwas bittet und Gott, so wie in Vers 22 steht, was du bittest von Gott, das wird er dir geben, so wie es bei den Propheten war. Und dass er aber jetzt noch mehr tun kann, dass er wirklich der Messias ist, glaubte sie an dieser Stelle noch nicht. Später dann, im Vers 27, ich springe zwei Verse über, die kommen wir gleich noch dazu, sagt sie dann: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und erst da wird es ihr klar und sie erkennt, ah ja, das ist wirklich der Messias, der in die Welt gekommen ist. Hier bei dieser Unterredung wird es ihr deutlich. Aber wie kommt es dazu? Dazu lesen wir jetzt noch die Verse, also sie sagt noch kurz zu Vers 24, sie sagt: Ich weiß wohl, Jesus sagt ja, er wird auferstehen, sagt er ihr. Aber sie sagt: Ich weiß wohl, sie ist gar nicht so sehr beeindruckt davon. Sie sagt: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, am jüngsten Tag, irgendwann. Aber jetzt, das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Jesus hatte ja schon bei einer anderen Gelegenheit im Kapitel 6 Johannes, Kapitel 6, ich lese mal nur einen Vers, wo er davon spricht, und zwar Kapitel 6, Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und sicherlich waren ihr diese Worte noch im Sinn, und sie konnte sich daran erinnern und sagte: Ah ja, wenn der am jüngsten Tage, da wird er auferstehen. Das wusste sie, das glaubte sie. Und ich dachte mir, wie menschlich, genauso hätte ich auch reagiert. Natürlich, man checkt alles ab in unserem Erfahrungsbereich, das, was wir wissen, was machbar ist. Und soweit denken wir, okay, und wenn das alles abgecheckt ist und es nicht möglich ist, ist es für uns ausgeschlossen, dass noch etwas überhaupt möglich ist. Und ich denke, hier genau beginnt wirkliches Gottvertrauen. Dann, wenn unsere Möglichkeiten und unsere Situation so ist, dass wir das, was wir denken, was noch möglich ist, nicht mehr geht, und dann können wir wirklich Gott vertrauen und er ist allmächtig und wundern uns hinterher, was es noch für Wege gab, dass Gott doch noch unglaublich geholfen hat. Wie wir vorhin in dem Lied gesungen haben, so wunderbar, wie es heißt, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, in den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen. Interessant ist es ja eigentlich, dass man gerade in solchen Situationen wirklich Gott vertrauen lernen kann. Wenn es uns gut geht und wir an nichts mangeln und überhaupt an keine Sorgen haben, wie sollen wir da auf irgendwas vertrauen lernen? Wenn ein Kind in die Arme des Vaters springt, ich denke, jeder der Kinder hat das schon mal erlebt, wenn es das erste Mal ist, dass das Kind noch nie mal das gemacht hat, zum ersten Mal aus einer Höhe den Vater in die Arme springen soll, das Kind zögert lange, es macht das nicht gleich sofort. Und dann, wenn es einmal sich getraut hat, dann weiß es, ah ja, der Vater fängt mich doch. Und beim zweiten, dritten Mal, da überlegt es gar nicht mehr, springt einfach, da muss der Vater aufpassen, dass es wirklich hinguckt. Nicht, dass das Kind schon springt und der Vater hält gar nicht seine Arme hoch. Und genau, dann gehen wir weiter, Vers 25 und 26, jetzt hier ganz interessant, Jesus antwortet ihr dann darauf, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Interessant, hier ist wieder eines der 8 Ich-Bin-Worte und er sagt hier, ich bin die Auferstehung. Er ist der Herr über die Auferstehung. Jetzt schon, nicht erst, wenn die Auferstehung sein wird am jüngsten Tage, sondern er ist es, jetzt schon. Und hier werden 2 Gruppen gezeigt. Einmal die, die bereits verstorben sind, und die zweite Gruppe, die noch lebt. Bei beiden heißt es aber, wenn sie glauben. Und wenn sie geglaubt haben. Für mich war das am Anfang, ich habe den Satz oder diese Antwort Jesu immer wieder gelesen, immer wieder. Ich dachte, irgendwie verstehe ich das nicht, weil es ist doch irgendwie auch ein Widerspruch in sich. Passt mal gut auf, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Da dachte ich, das kann ja nicht beides sein. Irgendwie war das für mich ein Widerspruch in sich. Wenn er glaubt, dann wird er nicht sterben, er wird leben. Aber wenn er bereits gestorben ist, also steht er ja doch, wird er dann doch leben. Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. War es irgendwie schwierig, das nachzuvollziehen. Aber Jesus gibt uns hier den Schlüssel und er sagt, ich bin die Auferstehung. Und das ist wichtig. Ich lese uns mal eine kleine Erläuterung dazu aus 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 18. Da wird es uns noch einmal deutlich gezeigt. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, in Klammern, also die geglaubt haben, in Jesu Worten jetzt, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, in Klammern auch, die geglaubt haben, übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und Vers 18, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander, in Klammern, wenn ihr Abschied nehmen müsst von einem lieben Menschen zum Beispiel, so wie das bei Lazarus, bei den Schwestern war, von ihrem Bruder. Was für ein gewaltiger Trost in diesen Worten liegt. Und ich denke, jeder von uns, oder der das schon mal erlebt hat, der schon mal Abschied nehmen musste von einem lieben Menschen am Grab, weiß, was das für ein Trost ist, was wir hier in diesen Worten haben. Der Abschied ist nicht für immer. Der Abschied ist nicht endgültig. Es ist Hoffnung da. Und jetzt hier in Vers 27, dann Jesus fragt, glaubst du das, dass er die Auferstehung ist, dass er über der Auferstehung steht, nicht nur irgendwann, sondern auch jetzt schon? Und dann sagt, glaubst du das, sagt er. Und dann sagt sie, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie glaubt, dass Jesus der Christus ist. Ich weiß nicht ganz, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob sie jetzt auch wirklich geglaubt hat, dass Jesus es jetzt tun kann, ihren Bruder, die Situation war ja die, ihren Bruder jetzt auferwecken wird oder kann. Aber immerhin glaubt sie an das, was er hier gesagt hat, dass er der Herr ist über die Auferstehung. Die wusste ja noch nicht, was Jesus tun will. Nun, ich gehe weiter, Vers 32, habe ich etwas übersprungen? 28 bis 31 lese ich. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Maria begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Nun Martha, nach diesem Aha-Erlebnis, läuft sofort zurück und will auch ihre Schwester holen und versucht es natürlich heimlich zu machen, weil das Haus war ja voll Gäste, aber das ging natürlich nicht. Natürlich haben sie gesehen, dass die beiden, um die sie eigentlich da sind, um sie trösten wollen, jetzt mit mal aus dem Haus verschwinden. Und wie es hier auch stand, war es wohl üblich, dass man auch zum Grab ging und dort dann zu weinen. Es ist ja auch heute so üblich und es ist ja auch sehr schön, wenn man einen Ort hat, wo man hingehen kann und dort trauern kann. Ich habe schon von anderen gehört, wenn es andere Situationen gibt, wo es keinen wirklichen Ort gibt, wo man hingehen kann und den geliebten Menschen zu beweinen, ist es für diese Leute sehr, sehr schwierig, wenn sie keinen Ort haben. Nun, hier war es so, dass sie glaubten, Maria und Martha laufen weg zum Grab und sie folgen ihr. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber es werden wahrscheinlich einige gewesen sein. Und Jesus war ja auch noch nicht weitergegangen. Er war noch dort, wo sie vorher mit Martha gesprochen hatten. Und nun lese ich weiter, Vers 32 dann. Als nun Maria dorthin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Exakt die gleichen Worte wie in Vers 21, die Martha gesagt hatte. Und auch wieder hier so dieser unterschwellige Ton: Wärest du hier gewesen? Der Bruder wäre nicht gestorben, du hättest ihn ganz, ganz sicher, das glaubten sie, absolut gesund gemacht. Aber jetzt ist er bereits gestorben, du bist zu spät. Vers 33 dann: Als Jesus sah, wie sie weinten und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Dieses lesen wir nur ganz, ganz selten in der Bibel. Und Jesus erzürnt oder ergrimmt, andere Bibeln schreiben auch erschüttert. Und zweifellos dachte Jesus hier an all die Trauer, an all das Leid und den Tod, den die Sünde in diese Welt gebracht hatte. Und jetzt sieht er hier diese Menschen in ihrem Leid da, weinen vor ihm um ihren Verstorbenen. Doch eigentlich sollte der Mensch doch glücklich sein. Er war im Ebenbild Gottes geschaffen, dort im Paradies. Er hätte glücklich sein können. Es war alles gut. Doch die Sünde hat es so weit gebracht, die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Und jetzt sieht er dort, wie sie leiden unter dieser Sünde und ihn lehnen sie ab. Ich stelle mir einmal, um das nochmal klar zu machen, ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ein Vater, ein reicher, wohlhabender Vater, hat einen Sohn. Dieser Sohn fehlt es an nichts. Er hat alles, was er braucht. Der Vater gibt ihm, was nötig ist. Die Voraussetzungen sind alle gut, dass er ein gutes, gepflegtes und ordentliches Leben leben kann. Der Sohn jetzt. Jetzt stellt euch vor, der Sohn geht absolut auf die schiefe Bahn. Als Teenager schon beginnt er kriminell zu werden und irgendwann mal letzten Endes landet er im Knast. Jetzt stellt euch vor, jetzt kommt der Vater, besucht seinen Sohn, der zutiefst am Boden zerstört ist, in dieser Situation sich selbst rein manövriert. Und jetzt kommt der Vater dahin und sagt: Hey, das hätte jetzt nicht sein müssen. Du hattest alle Vorzeichen, alles war gut. Du hättest ein gutes, tolles Leben führen, ein unbeschwertes Leben. Und was hast du gemacht? Wo bist du gelandet? Und dann können wir uns ganz gut mit dem Vater hineinversetzen, dass er erzürnt und sagt: Das gibt es doch nicht. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. So oder so ähnlich kann ich mir vorstellen, ging es Jesus in dieser Situation, wo er sieht, dass diese Menschen an den Folgen der Sünde leiden und hier jetzt den Tod betrauern. Nun Vers 34, und da sprach er, und er sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Hier fragte er ihn: Wo habt ihr ihn hingelegt? Na, natürlich wusste er, wo sie ihn hingelegt hatten. Er war doch allwissend, das war doch gar keine Frage. Aber er wollte Erwartungen hervorrufen, eine Hoffnung wieder schüren, eine Hoffnung geben. Und natürlich bringen sie ihn gerne dorthin, wo sie ihn hingelegt haben. Und ich denke, es geht ja oft auch so bei den Kindern, wenn sie, irgendwas ist kaputt gegangen und sie sind total aufgelöst, kommen zum Vater und sagen, Papa, guck mal hier, das und das ist kaputt gegangen. Und dann sagt der Vater, na komm, zeig mal her, was ist denn passiert? Und er hat noch nichts gemacht, aber das Kind hat sofort Hoffnung. Ha ja, der Vater macht gleich was, gleich wird es wieder gut. Und hier gibt er ihnen einfach auch Hoffnung und sie bringen ihn zum Grab. Vers 35 bis 37, und Jesus gingen die Augen über, da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. 37 noch, einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Nun, wir lesen ja nur an drei Stellen, dass Jesus weint, dies ist eine davon, einmal in wo er über Jerusalem weint und dann im Garten Gethsemane, zumindest Schweiß wie Blutstropfen. Und dann hier diese Situation, dass er weint, ihm gingen die Augen über. Die Tatsache, dass Jesus hier weint, beweist auch seine wirkliche Menschlichkeit. Er vergoss hier Tränen der echten Trauer über die Menschen. Ob er wirklich darüber trauerte, dass Lazarus verstorben war, sind sich die Ausleger uneinig. Da habe ich einiges gelesen und manche ja, manche sagen nein, weil er wusste ja eigentlich, dass er ihn ja gleich im nächsten Moment auferwecken wird. Ob er wirklich deswegen geweint hat. Aber die Juden zumindest deuten seine Tränen als Beweis der Liebe zu dem Lazarus, dass er ihn wirklich lieb gehabt hat. Und dann stellen sie natürlich folglich die Frage, ja, wenn er ihn doch schon so lieb gehabt hat, warum ist er denn zu spät gekommen? Dann hätte er doch rechtzeitig kommen können, hätte ihn geheilt und alles wäre gut. Hätte sich auch diese Tränen jetzt sparen können und uns allen auch das Leid erspart. So deuten die Juden das. Und fast wie selbstverständlich erwarten sie hier, dass Jesus ja dieses Wunder hätte tun sollen, wie auch sonst so oft schon. Wie sie sagen, hier das Beispiel mit dem Blinden, hat er sonst geheilt, Blinden sehend gemacht, hätte er es nicht hier auch tun können. Und jetzt Vers 38 dann, als die Juden dies gesagt haben, da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab, es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor. Und Jesus ergrimmt hier ein zweites Mal und noch einmal. Und gerade weil die Menschen schon fast wie selbstverständlich erwarten, dass Jesus hier hätte das Wunder tun sollen, und da ergrimmt Jesus noch einmal. Gerade deswegen, weil er wusste, wenn er jetzt auch dieses große Wunder, was er ja vorhatte zu tun, tun wird, werden sie dennoch nicht an ihn glauben. Werden sie ihn dennoch verwerfen als Messias. Und das Dieses war so schlimm, deswegen ergrimmt er hier noch einmal diese Ablehnung, auf der anderen Seite gleichzeitig aber Wunder sehen wollen und nicht an ihn glauben wollen, trotz der Wunder. Nun, Jesus gibt den Befehl, dass sie den Stein wegheben sollen. Hier habe ich auch gelesen, dass es wohl nicht so ein Grab war, wie Jesus gelegt worden war, sondern dort hieß es ja den Stein wegrollen. Dort war das Grab in eine Wand eingehauen. Hier wird es wohl eher so wie ein Loch gewesen sein in die Erde, denn es heißt hier, dass sie den Stein wegheben. Das ist aber der einzige Ansatz, warum man das denkt. Sonst gibt es da keine weiteren Beweise dafür, ob es jetzt wirklich eine... Es ist auf jeden Fall eine Höhle, das steht hier im Vers 38. Nun, ich lese 39 weiter. Jesus sprach, hebt den Stein weg, eben hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon 4 Tage. Martha gibt zu bedenken, Herr, lass es bleiben, lass es. Er stinkt schon, er ist schon am Verwesen, es ist hoffnungslos. Der Geruch bezeugt es ja auch, er ist nun wirklich tot. Und wie auch beim letzten Mal schon, hatte ich ja kurz erklärt, ich will es jetzt nicht der Zeit wegen noch einmal wiederholen, aber war es ja den Juden so wichtig, dass es erst 4 Tage, also nach 4 Tagen, glaubten die Juden, dass dann wirklich der Tod endgültig war. In den 3 Tagen davor, also unmittelbar nach dem Tod, die 3 Tage, dass die Seele noch über dem Leichnam schwebt und erst ab dem 4. Tag dann ganz weg ist und ein Wiederkehr in den Leib nicht mehr möglich ist. Vielleicht hat es damals klinische Tote gegeben, die dann wieder aufgewacht sind oder sowas. Auf jeden Fall war so die Denke damals und deswegen war es hier so wichtig, dass diese 4 Tage wirklich vorübergegangen waren, dass kein Zweifel mehr daran bestand, dass da der Tote wirklich gestorben war. Und natürlich auch jetzt hier der Geruch das Ganze nochmal als Beweis untermauert hat, dass da wirklich keine einzige Ausrede oder was gab, dass es nicht wirklich, dass er nicht wirklich tot war. Und dieses Wunder nur so erklärt werden konnte, dass es Jesus oder durch, dass Gott es vollbringen konnte. Vers 40 also dann, als Maria das gesagt hatte, eben, dass er schon stinkt, sagt Jesus dann, spricht zu ihr, Martha war es, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Er erinnert sie nochmal das, was sie vorhin gesprochen haben, habe ich dir doch gesagt, wer glaubt, wird leben, wer glaubt, der Glaube kommt zuerst und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er erinnert sie nochmal, denk nochmal dran, was ich dir vorhin gesagt habe. Und ich denke, auch uns ist es gut, immer wieder daran zu erinnern, dass wenn wir an Gott glauben, ihm das Vertrauen schenken, dann werden wir Wunder Gottes sehen. Dann werden wir sehen, wie Gott führt, wie Gott aus Situationen heraushelfen kann. Nun, ich gehe weiter, Verse 41 und 42 dann. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jetzt wird also der Stein weggenommen und Jesus beginnt laut zu beten. Und er betet hier insbesondere für das Volk, dass sie jetzt, wenn er gleich dieses Wunder tun wird, doch wirklich daran erkennen, dass er der Messias ist, dass er Gott ist, an dieser gewaltigen Tat sehen und ihn auch dann annehmen und an ihn glauben. Und dann Vers 43 bis 46. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern, ich füge hinzu, womöglich die, die nicht geglaubt haben, und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Nun, Jesus rufte jetzt mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Dieser Befehlsruf war so mächtig, dass sogar manche Ausleger auch meinen, fand ich interessant, dass wenn Jesus hier den Namen Lazarus nicht explizit genannt hätte, wohl alle Toten aus den Gräbern auferstanden wären. So mächtig, so viel Macht hatte Jesus. Aber hier jetzt, der Lazarus kommt tatsächlich heraus. Und die Dramatik muss wohl unglaublich stark gewesen sein, wo jetzt dieser Lazarus da, wie auch immer, aus dem Grab herausgekrochen kommt, wie man sich auch immer das vorstellen kann. Also ich wünschte mir hier ein bisschen mehr Details. Johannes, wieso schreibst du nur so wenig? Wieso schreibst du nur in einem Satz, ja, er kommt da raus. Aber ich würde gerne wissen, ich meine, wenn heutzutage hier ein Filmregisseur, oder wie man das, habe ich es richtig gesagt, oder ein Romanschreiber oder sowas, der hätte sicherlich ein extra Kapitel noch eingeräumt zu dieser Situation, die ja jetzt der Höhepunkt des Ganzen ist. Wie waren die Leute? Wie haben sie reagiert? Wie war die Spannung? Wie war das der Aufschrei und der Jubelruf oder was auch immer, wo Lazarus wirklich rauskam? Wie war das, als sie zu ihm kamen und dann ihm die Grabbinden abgenommen haben und? Wir lesen das nicht. Da steht nur, er sagt, löst ihm die Binden, fasst ihn an, ist er wirklich warm, seht, dass er lebt, während ihm die Binden abnimmt und das war alles. Und das Wichtige war, und das ist nicht die Hauptsache war ja nicht diese Dramatik und, die Hauptsache war, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und dass seine Bitte, wie er vorhin auch gebeten hat, hier in seinem Gebet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast und nicht damit sie vor der Sensation ihn bejubeln und. Nein, das war gar nicht das Ziel. Er wollte gar nicht bejubelt werden. Das Wichtigste war ihm, damit sie glauben, dass er von Gott gesandt ist. Nun, wir können uns sicherlich das in unserer Fantasie ausmalen, wie wir wollen, aber das war der wirkliche Fokus. Nun, die Auswirkung war die, dass wirklich, Vers 45, viele, die dann da waren, wirklich auch an ihn glaubten, aber auch einige nicht. Und diese, die gingen dann sofort zu den Pharisäern und zu den Oberen der religiösen Führerschaft dazumal und sagten ihnen, was Jesus dort getan hatte. Einerseits auch gut, es sollte ihnen ja auch zum Zeugnis gelten. Und was war die Reaktion? Die Reaktion war erschreckend. Sie konnten das nicht mehr hören. Dieser Jesus tut zu viele Zeichen, heißt es in Vers 47 dann. Dieser Mensch tut zu viele Zeichen. Sie waren gar nicht so sehr beeindruckt, dass dies jetzt ein ganz besonderes Wunder war, dass er einen von den Toten auferweckt hat. Sondern sie sagen, er tut einfach zu viele Zeichen. Wir als religiöse Führung hier, wir sind gar nicht mehr im Rampenlicht. Die Leute laufen alle ihm nach, weil er solche Sensationstaten tut. Und dieser Mensch tut einfach zu viele Zeichen. Wenn wir irgendwas noch tun wollen, dann müssen wir ihn beseitigen. Und die Reaktion eben darauf ist dann in Vers 53 lesen wir, von dem Tage an aber war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Das war ihre Reaktion auf dieses mächtige, große Wunder. Und was für eine Dummheit eigentlich, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Hier haben sie jemanden, der die Macht hat über das Leben und über den Tod und die Macht hat, einen, der schon 4 Tage tot war und schon stank, aus dem Tod wieder ins Leben zurückzurufen. Wenn er solche Macht hat und sie jetzt denjenigen töten wollen, dann hat er doch sicherlich auch selbst die Macht, sich selber wieder aus dem Tod aufzuerstehen. Das ist doch eigentlich klar, wenn einer das beim anderen tun kann, dann kann er das selbst doch auch, bei sich selbst. Sonst hat er ja auch später getan, aber das ist denen gar nicht aufgefallen. In ihrer Verstocktheit des Herzens war ihnen nur klar, der muss weg. Und nun möchte ich noch im Abschluss jetzt nochmal auf einen Zusammenhang zu sprechen kommen, den ich in meiner letzten Predigt kurz erwähnt hatte. Denn wir haben ja 2 Geschichten in unserer Bibel, in denen der Name Lazarus drin vorkommt. Beide Personen sind gestorben, beide heißen Lazarus. Sie sind sicherlich nicht ein und dieselbe Person, denn das eine war ja ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat in Lukas 16. Und jetzt hier, dieser Lazarus stirbt auch. Aber ich sehe da doch eine Verbindung, die ganz interessant ist, zwischen diesen beiden Geschichten. Und zwar geht es ja dort in Lukas 16 darum, dass, ich lege mal hier was zwischen, könnt ihr mal aufschlagen, Lukas 16, dass der reiche Mann, leider haben wir keinen Namen, er heißt immer nur reicher Mann, und Lazarus, beide sterben. Ich mache es nur kurz. Und jetzt der reiche Mann merkt, in was für einer Qual er dort gelandet ist. Und er leidet Pein. Und jetzt fragt er den Abraham, ob er nicht seine Brüder, er hat noch an seine Brüder gedacht, die noch nicht gestorben waren, die noch lebten, ob er sie warnen könnte, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Und jetzt möchte ich uns dann ab 27 kurz diesen Wortwechsel, diesen Dialog zwischen dem Abraham und zwischen diesem reichen Mann vorlesen. Ab 27 bis zum Kapitelende, Vers 31 dann. So sprach er, also der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, also der Vater Abraham, mit ihm sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Nun, er bittet hier den Vater Abraham, dass doch der Lazarus auferwecken sollte, als Zeugnis für seine Brüder. Und ich würde mal sagen, dass seine Brüder jetzt nicht nur wirklich seine leiblichen Brüder waren, sondern auch seine Brüder, also die Juden waren und die religiösen Führer, dass sie zum Glauben kommen sollen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen und ihrem Irrtum sterben. Und dann sagt Abraham hier, sie haben doch Mose und die Propheten, das Alte Testament, die Schriftrollen, können sie doch lesen, steht doch alles drin. Und dann sagt er, nee, das hilft nicht, ich weiß das. Wenn du jetzt den Lazarus auferweckst und er zurückgeht als Zeugnis, dann werden sie glauben. Und jetzt, einige Zeit später, erfüllt Jesus ihnen genau diesen Wunsch. Und ein Mann namens Lazarus, oh Wunder, derselbe Name, dass ihnen vielleicht da auch was geklingelt hat, wenn sie sich erinnert haben an diese Situation, die Jesus in diesem Gleichnis schildert, weckt er einen Lazarus auf von den Toten. Und was ist? Es ist genau, wie es Abraham hier gesagt hatte. Sie glauben nicht. Es war das Letzte, was sich dieser reiche Mann noch dachte, das Höchste, was noch wirklich etwas bringen könnte, dass, wenn einer von den Toten aufersteht, sie dann überzeugt werden würden. Aber auch das half nicht. Ob jetzt hier die Brüder wirklich nur seine 5 Brüder waren, tut eigentlich zur Sache keinen großen Abbruch oder Unterschied, oder ob es jetzt wirklich die Juden im Allgemeinen gemeint waren. Aber wenn ein Mensch nicht will und sich den Vorsatz im Herzen gefasst hat, dass er sein Leben ohne Gott leben will, dann findet er immer Argumente dagegen. Und du kannst ihm noch so gute Argumente auch bringen und überzeugen versuchen. Das bringt alles nichts. Es kann noch so starke Argumente geben. Ich höre in meiner Freizeit viel diese Apologetik-Debatten. Vielleicht kennt das jemand. Apologetik, das ist, wo Christen mit Atheisten debattieren in öffentlichen großen Sälen und dann schwere Fragen des Lebens über Moral und, über den Glauben, über die Bibel, die Wahrheit im Allgemeinen und so diskutiert wird, dann merkt man, dass auch die besten Argumente, die logischsten Herangehensweisen, das zu erklären, von ganz hohen Professoren, die Christen sind, nichts bringen. Die Atheisten oder der nicht glauben will, zertritt das mit fadenscheinigen Argumenten, die wirklich beim normalen Zuhören, man merkt, das ist einfach nur, ach, das ist doch alles blöd, man wird mit irgendwelchen dummen Argumenten das zu niedergetrampelt, wobei doch eigentlich das ganz logisch zu verstehen war, was der Christ oder wie er das erklärt hat. Und man merkt einfach, es ist ein Nicht-Glauben-Wollen vorhanden da, und aus dem Grund muss es zunichte gemacht werden und muss es da niedergetrampelt werden, oftmals auch mit richtigen verbalen Aggressionen wird das dann einfach zunichte gemacht. Und man merkt einfach, da ist kein richtiger Wille da zum Diskutieren oder zum Suchen, sondern man hat seine Vorzeichen schon gesetzt und damit hat sich das. Nun möchte ich kurz über das ganze Kapitel, was wir jetzt doch im recht Eilgang durchgelaufen sind, ist nicht das ganze Kapitel, Entschuldigung, aber diese Geschichte, 3 Punkte festhalten, einfach damit man etwas mitnehmen kann. Das erste aus der letzten Predigt noch: Jesus sorgt sich um die Seinen und auch ganz besonders um die, die in Leid geraten oder in Leid sind. Wir als Christen sind nicht gefreit davor, dass wir niemals in Leid geraten. Auch großes Leid trifft uns. Aber natürlich dürfen wir auch als Christen in diesem Leid stärker hervorgehen, im Gottvertrauen lernen. Und Gott gibt uns Trost und Hilfe in diesen Situationen. Und hinterher, wenn man das durchstanden ist, haben schon so viele Christen bezeugt, dass sie stärker aus der ganzen Situation herausgegangen sind, als wie sie vorher waren. So wie es jetzt auch bei den Jüngern hier war und auch bei Maria und Martha. Der zweite Punkt: wir sollen zuerst glauben und Gott vertrauen und dann tut Gott etwas. Dann will Gott uns wirklich helfen, wenn wir auf ihn vertrauen und nicht auf unsere Kraft und auf unsere Möglichkeiten bauen. Und das dritte ist: der Glaube des Menschen ist eine Sache, nicht eine Sache der guten Argumente, sondern eine Sache des Glaubenwollens im Herzen. Natürlich gehören gute Argumente dazu, um jemanden zu überzeugen. Aber in ganz besonderer Weise muss ein Mensch offen sein, die Wahrheit wirklich suchen wollen. Und abschließend möchte ich jetzt einen Satz mitgeben. Ich glaube, ich hatte den schon mal hier genannt. Den finde ich sehr prägnant und gut, den man jedem Skeptiker in so einem Gespräch vielleicht stellen sollte. Und zwar der Satz: wenn du genau wüsstest, dass das Christentum und die Bibel recht hat und wahr ist, würdest du Christ werden? Und je nachdem, wie die Frage ausfällt, ja oder nein, zeigt es die innere Haltung des Menschen. Wenn einer dann nein sagt, ist klar, da helfen keine Argumente, nichts, er will einfach nicht. Wenn einer ja sagt, dann ist er auf der Suche und dann ist auch Hoffnung da, ihn zu überzeugen und mit ihm zu reden und diskutieren. Und das möchte ich uns heute einfach mitgeben, diese 3 Punkte aus diesem Kapitel und aus der Lazarus-Geschichte. Amen.